Mal, weil eben eigentlich das zum Gemeindeweekend, wie noch gehört. Und darum haben wir gefunden, wir nehmen King mit rein. Sie haben da super Lobpreis mit uns gemacht. Das hat wirklich gefällt. Aber es ist ja darum speziell, weil eigentlich der Abschluss von der Schulferien ist. Morgen geht es im Kanton Bern wieder los. Verteil zum ersten Mal, verteil auf eine andere Art und verteil einfach wieder in einem neuen Schuljahr. Genau. Und die Kinder haben in der Ferien immer ein spezielles Programm im Kigo. Und dieses Mal haben sie die 10 Gebote angeschaut. Die haben ein Bild gefunden von Mose. Ich glaube, die Statue steht irgendwo in Deutschland. Von Mose mit den beiden Gebotstafeln von den 10 Geboten. Und sie haben sich damit beschäftigt. Und sie werden uns am Ende vom Gottesdienst noch ein bisschen teilhaben. Sie müssen jetzt noch ein paar Sachen vorbereiten und noch ein bisschen dort weiterkommen. Und die 10 Gebote, das ist ja das Herzstück vom Gesetz, das der Mose in Gottes Namen dem Volk Israel weitergegeben hat. Dort im Sinai, nachdem sie rausgeführt worden sind aus Ägypten. Und ich möchte mit euch einfach den Text lesen, wo die 10 Gebote sind. Der steht im 2. Mosebuch, Kapitel 20, Verse 1 bis 17. Das ist ein langer Text. Ich hoffe, ihr könnt es lesen da an der Wand. Und sonst müsst ihr einfach gut hören. Und Gott redete all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Da so zusammengestellt, wie man es meistens etwa liest, die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind ein absolut genialer Katalog vom Leben miteinander. Viele Gesetze von uns sind selbstverständlich und gründen eigentlich aus den Sachen, die da stehen. Stellt euch eine Welt vor, wo jeder Mensch vor seiner eigenen Tür wischen würde und einfach die 10 Gebote einhalten würde. Nicht nur äußerlich, sondern wirklich im inneren Sinn. Stellt euch vor, was das heissen würde. Man muss das Haus nicht abgespliessen. Man muss nicht sagen, wie kann ich dir jetzt den Schlüssel geben und wie ist jetzt das? Man lässt einfach auf. Man kann mit Freude einem anderen zeigen, wenn man sich etwas Schönes hat können leisten oder etwas erreicht hat, weil er würde es nicht begehren, er würde nicht neidisch. Familien wären wunderschön, weil die Kinder ihre Eltern würden ehren und weil die Eltern in ihrer Ehe würden festhalten und es nicht zu einem Ehebruch oder zu einem Zerbruch würde kommen. Und so weiter. So können wir das zusammen anschauen. Es wäre eine wunderschöne Welt, wo alles geregelt wäre. Viele von unseren Tausenden und Tausenden Gesetzen wären gar nicht nötig. Aber wir wissen alle, dass es leider nicht so ist. Und Hand aufs Herz, wer von uns würde die 10 Gebote schaffen? Wer von uns kann von sich sagen, ich habe noch nie gegen eins von diesen Geboten verstoßen? Und vor allem denken wir noch daran, Jesus hat die Bergpredigt erklärt, wie die Gebote eigentlich gemeint sind. Und er hat gesagt, weisst, wenn du deinen Bruder hassest, dann bist du eigentlich schon ein Totschläger. Dann hast du eigentlich das Gebot Nummer 6 schon gebrochen. Wenn du eine fremde Frau anschaust und sie innerlich begehrst, hast du eigentlich das Gebot Nummer 7 schon gebrochen. Und so erklärt er das Gesetz und sagt, es geht nicht nur bloß um ein äußeres Scheinwahren. Es geht um mehr, es geht um tiefer. Wer von uns kann sagen, ich habe das ausgehalten? Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, können wir das nicht einmal von der letzten Woche sagen. Also ich eben nicht für mich. Und ich gehe davon aus, dass ihr mir da müsst für euer Leben beistimmen. Das gibt aber ein grosses Problem. Unser Gott ist heilig. Unser Gott ist heilig. Das kann man sich vorstellen wie ein völlig rein weisses Tuch, wo man nicht einmal das Weben sieht. Das ist einfach ganz weiss. Und auf diesem Weissen sieht man das kleinste Pünktchen, das nicht übereinstimmt. Genau so heilig ist Gott. Also wenn du auch schon nur mit deinem ganzen Leben auch nur einmal das kleinste Gebot nicht gehalten hast, ist das ein Flecken auf dem Anspruch von unserem heiligen Gott. Das heisst, mit unserem Tun, mit unserer Leistung haben wir absolut vor diesem Gott keine Chance. Und wisst ihr, das heisst nicht, weil Gott halt derart Henne mega stur ist. Ich meine, so wie man vielleicht einen sturen Lehrer hatte und irgendwann, man kommt immer pünktlich, aber einmal kommt man 3 Sekunden später und macht dann ein Riesentheater. Sondern Gott ist heilig. Und er kann aus seiner Heiligkeit nicht einfach, weil er uns gern hat, Unrecht als Recht bezeichnen. Er kann das einfach nicht. Und es gibt ein gewaltiges Problem von uns, die mit unserer Unfähigkeit die Gebote zu halten müssen umgehen und für ihn, der uns eigentlich liebt. Und wisst ihr, trotz diesem Problem haben die Menschen immer wieder probiert, durch alle Zeiten bis heute das Gesetz einzuhalten. Sie haben geglaubt, sie können das und sie haben das Gefühl gehabt, sie müssen das. Und dann haben sie es probiert. Und wenn es vielleicht nicht eine christlich-jüdische Prägung ist, wie wir hier in Europa, dann haben sie irgendein anderes Gesetz gehabt, wo sie genau das Gleiche probiert haben und sie genau in gleicher Art, dass sie einfach nicht haben können. Es geht nicht. Die Pharisäer, das war eine Gruppe, die zur Zeit von Jesus gelebt hat. Und die waren eigentlich eine Gruppe, die es ganz ernst genommen hat und haben gesagt, wir müssen das Gesetz halten und wir probieren das. Und dann haben sie all die Gebote so in Regeln abgebrochen. Sie haben zum Beispiel gesagt, am Sabbat, den soll man ehren. Der Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst, das feiere ich dort. Und dann haben sie gesagt, am Sabbat darf man 1000 Schritte tun. 1000 Schritte ist noch nicht geschafft. Das ist noch Ruhe. Dann hat man gesagt, das ist der Sabbatweg. Dann kann man gerade so in Gottesdienst gehen, in Synagogen-Gottesdienst. Und sie haben so ganz verschiedene Regeln gehabt. Ist es jetzt zum Beispiel geschafft, wenn man kochen am Sabbat? Und sie haben gefunden, ja, das ist geschafft. Und dann haben sie halt vorher haben sie gekocht. Und so weiter. Eine ganze Sache von Regeln über all das, über was man darf und was man nicht darf. Und das hat alles ganz, ganz streng gegolten. Und die Pharisäer haben das wirklich, wirklich sich Mühe gegeben, einzuhalten. Und sie waren entsprechend mega stolz gewesen und haben die anderen Leute, die das nicht geschafft haben oder nicht probiert haben, verachtet. Und Jesus hat immer wieder gezeigt, dass sie mit ihrem Bestreben am Ziel vorbeigehen. Gerade der Text von der Bergpredigt, der sagt, wenn du deinen Bruder hassest, dann bist du ein Totschläger. Und wenn du eine Frau anschaust, um sie zu begehren, dann bist du ein Ehebrecher. Hat er ganz besonders auch für den Pharisäer gesagt, zu zeigen, hey, ihr mit euren Regeln, ihr geht voll am Ziel von diesen 10 Geboten, von diesen Regeln vorbei. Das erinnert mich an zwei Geschichten, die im Lukas ganz nahe beieinander sind. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass die dort nebeneinander sind. Lukas 18, Lukas 19. Das eine, das ist ein Mann. Möglicherweise war das ein Pharisäer. Jedenfalls war es sehr ein rechtschaffener Mann, war auch sehr ein reicher Mann. Da ist zu Jesus gekommen und gesagt, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus hat sein Bestreben gesehen, wirklich eben durch das Tun vor Gott recht zu sein. Er hat gesagt, ja, mach halt alle Gebote. Wenn du etwas tun willst, dann musst du alle Gebote halten. Eben, so wie ich es vorhin für euch versucht zu erklären. Und er hat wahrscheinlich wirklich die Gebote in dem Sinn von diesen Regeln verstanden und gesagt, habe ich alles gemacht? Und dann hat Jesus angeschaut und gesagt, okay, geh heim, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Weißt du, warum hat er ihm das gesagt? Er hat ihm den Wundpunkt in seinem Herz gezeigt. Er hat all die vielen, vielen Regeln eingehalten, so dass niemandem etwas haben konnte. Und Jesus hat in sein Herz hineingesehen und gesehen, der Mann, der kann das Gebot nicht halten. Aber in seiner Verblendung von seinem Tun sieht er das gar nicht. Und hat ihm den Punkt dorthin gelegt. Dummerweise hat der Mann die Lektion nicht verstanden und ist davon gelaufen. Nur ein Kapitel später ist wieder ein reicher Mann auf ihn zugekommen. Diesmal nicht ein Rechtschaffener, nicht ein Geachteter, sondern ein Verhassten. Einer, der sein Reichtum unter anderem mit Betrug hat an sich gebracht. Er war nämlich ein Zöllner in leitender Stellung. Und die mussten vom römischen Staat den Zoll einnehmen, beim Stadteingang zum Beispiel und so weiter. Wenn die Händler in die Stadt noch haben, sie dort den Zoll zahlt. Und die Römer haben sich nicht gross darum gekümmert. Viele von diesen Zöllnern haben einfach zu viel eingezogen und den Rest in die Tasche da. Und er mit seinem Einfluss in leitender Stellung hat natürlich von jedem von seinen Mitarbeitern auch noch zu viel können häuschen. Damit ist er sehr wohlhabend und reich geworden, aber extrem verhasst. Dem hätte man nicht müssen sagen, dass er die 10 Gebote nicht eingehalten hat. Er hat das auch genau gewusst. Aber er hatte eine Sehnsucht in seinem Herz, Jesus zu sehen, Jesus zu begegnen. Und darum ist er auf den Baum aufgestiegen, weil er ihn nicht sehen konnte. Er war klein und hat in der Menschenmenge halt einfach nicht über die Leute gesehen. Und ist dort aufgestiegen. Und ausgerechnet zu ihm kommt Jesus und erweist ihm die Ehre, in seinem Haus einzukehren. Da kann man sich jetzt schon fragen, warum schickt Jesus die Rechtschaffung weg? Der, der sich anstrengt, der sich Mühe gibt, der am Riemen reisst. Und dem Betrüger erweist er die Ehre. Dem, der das Gesetz schon einhaltet, dem antwortet er noch mit dem Gesetz. Und dem, der das Gesetz mit den Füßen tritt, sagt er kein einziges Gebot. Könnt ihr den Text lesen von dem Zöllner? Zachäus hat er geheißen, im Lukas 19. Er sagt kein einziges Gebot, sagt er ihm. Und schon gar nicht eine Auslegung vom Gebot. Ist das nicht ungerecht? Ist das nicht völlig daneben? Würdest du und ich das auch so machen, wenn wir mit Leuten so umgehen? Ein bisschen darum geht es mir heute in der Predigt. Ich bin zuerst in der Einleitung, weil ich wollte einfach nach den Rahmen aufzeigen, vom Gesetz, von den Geboten. Und dass wir das verstehen, wie Jesus hier auf der einen Seite mit dem reichen, rechtschaffenen, aber auch selbstgerechten Mann geht und auf der anderen Seite mit dem Betrüger, dem Zachäus, der aber unbedingt Jesus sehen will. Das möchte ich, dass wir das heute verstehen. Das Erste. Es gibt ein grosses Missverständnis. Gott hat nie im Sinn gehabt, Menschen durch die Einhaltung der 10 Gebote zu retten. Das war nie sein Plan gewesen. Das ist der erste Punkt. Es wäre nämlich unsinnig, das auch nur in den Kopf zu setzen. Stellt euch vor, Gott hat Adam und Eva geschaffen. Adam und Eva waren vollkommen. Sie hatten ein Umfeld, in dem sie keinen Mangel, kein Problem hatten und ein einziges Gebot. Und sie haben es nicht geschafft, das zu halten. Was wäre jetzt das eine Idee von Gott, dass er jetzt den Menschen, die sie nicht mehr im Paradies leben, nicht mehr rein sind von der Sünde, in einem Ort, wo Mangel manchmal vorkommt, nicht 10 Gebote zu geben und die Erwartung zu haben, dass sie es jetzt schaffen? Das wäre doch kein guter Plan. Das war nie der Plan von Gott, gewesen, uns das Gebot zu geben, dass wir durch die Gebote nachher so gut und clever sind und uns retten können. Das ist keine gute Idee. Wir werden es nie schaffen und das war auch nicht Gottes Plan. Gewesen. Sondern Gottes Plan war das, was jetzt dahinter steht. Gott hat uns zeigen, du schaffst es nicht. Die 10 Gebote, Bergpredigt, die Auslegung der 10 Gebote, geht darum, dir und mir zu zeigen, aus eigener Kraft geht es nicht. Du brauchst einen Retter. Nur verlorene Leute brauchen einen Retter. Und wenn Jesus als Retter kommt, bringt es nichts, wenn jemand merkt, dass er verloren ist. Wenn jeder überzeugt ist, ich kann die Gebote halten, so wie der Reich rechtschaffnig selbstgerecht macht. Und darum nimmt Jesus das Gesetz und führt es in dem Sinn der richtigen Funktion zu, bei diesem reichen Mann, rechtschaffenen Mann, und sagt ihm, du willst das Gesetz halten. Ich zeige dir jetzt das Gesetz. Ich habe dir jetzt den Spiegel vor die Nase, dass du verstehst. Und er zeigt ihm mit der Weisheit, die ihm der Heilige Geist gegeben hat, wo der Wundpunkt bei diesem reichen Mann war. Bei einem anderen ist es vielleicht nicht der Reichtum, der hat ohne weiteres den Reichtum weggegeben. Aber er hat eben vielleicht ein Problem gehabt, damit dass er seinen Nachbar gehasset hat. Und er hat ihm Jesus das gesagt. Und der Dritte hat vielleicht ein Problem gehabt, weil jede schöne Frau einen dummen Gedanken in seinem Herz weckt. Und er hat ihm auf das hergewiesen. Und so weiter. Das Gesetz weist uns vorher, dass etwas nicht stimmt. Das ist wie wenn du am Morgen vor einem Spiegel stehst. Der Spiegel, der macht dich nicht schön. Aber er sagt vielleicht, wo das Bibeli noch weg muss und wo du nicht sauber rasiert bist und so weiter. Und das Gesetz macht genau das mit dir und mit mir. Im Gesetz liegt null Kraft, dich auch nur ein bisschen besser zu machen. Aber das war nie Gottes Plan. Sondern es ist einzig ein Spiegel. Die 10 Gebote sollen den Stolz vom Selbstgerechten zerbrechen, mit dem Ziel, dass er zu Gott zurückkehrt und sich von ihm retten. Das ist der Auftrag vom Gesetz und von den 10 Geboten. Wenn wir das verstanden haben, dann wird uns plötzlich auch klar, was Jesus gemacht hat. Jesus ist gekommen, Jesus war Gott gewesen, Jesus hat von Ewigkeit gelebt, da war in der Schöpfung bereits voll dabei gewesen. Aber er hat gesagt, um die Menschen zu retten, werde ich selber Mensch und halte das Gesetz. Und nachher bin ich im Sinn vom Gesetz gerecht. Die weiße Wand ohne das kleinste Stäubli in dunkelweiss. Nichts drauf, völlig rein. Und als völlig rein bin ich gerecht. Und nachher nehme ich die ganze Ungerechtigkeit von allen Menschen zu allen Zeiten, die vor Jesus gelebt haben, die während Jesus gelebt haben und die bis heute und über heute raus gelebt haben. All diese Sünden, all die nehme ich auf mich und tue die gerechte Strafe tragen für die ganze Sünde. Und darum hat Gott zugelassen, dass der nach menschlichem Maßstab gar nichts gemacht hat, hat müsste der Verbrecher tot sterben am Kreuz. Und so kann Gott uns einen grossen Tausch anbieten und kann sagen, wenn du willst, darfst du deine ganze Unvollkommenheit, die du jetzt anhand der 10 Gebote gesehen hast, dass du es nicht schaffst, all das darfst du auf Jesus seiner Schulter deponieren, er ist für das gestorben. Dein Ego, das wäre eigentlich deiner Ego gewesen. Das Blut, das wäre eigentlich dein Blut gewesen. Aber das hat Jesus alles für dich gemacht. Und du darfst dafür seine Gerechtigkeit annehmen. Das ist wie wenn du nachher aus diesem völlig reinen Stoff ein neues Kleid darfst haben. Du darfst deine alten Hudeln ablegen und neue weisse Kleider anlegen, die vollkommen rein sind. Das ist der grosse Tausch. Das bedeutet Christ werden. Christ sein heisst nicht einfach, jetzt klemme ich mich jetzt füddeln und mache es besser. Sondern Christ sein heisst, ich habe eingesehen, dass ich es nicht schaffe und ich lege mein altes, dreckiges Kleid ab und nehme das neue Kleid von Jesus an. Punkt. Schluss. Darum sind Christen noch frei. Man fragt nicht, welches Gebot hast du wie oft gebrochen oder hast du es geschafft und so weiter. Sondern hast du die Gerechtigkeit von Jesus, die vollkommen ist, angenommen und deine alte Schuld abgegeben. Wisst ihr, was das zur Auswirkung hat? Wenn ich jetzt als Christ lebe und ich bin jetzt wieder mal hässig oder unfreundlich oder ungeduldig oder was weiß ich, bin ich dann wieder ungerecht? Nein. Die Gerechtigkeit von Jesus, die für mich gilt, bleibt immer noch unantastet. Gott schaut nicht auf das, was ich tue, sondern auf die Gerechtigkeit von Jesus, die ich trage. Das heisst, wenn ich ungeduldig bin, muss ich dann nicht noch ein schlechtes Gewissen haben. Sondern ich darf das bei Jesus ablegen und mit Freude weitergehen. Auch wenn ich Fehler mache. Und so komme ich aus dem Druck raus, wo einer reinkommt, der die 10 Gebote ernsthaft halten will. Ein Mensch, der wirklich sagt, so, Gott hat es verdient, jetzt halte ich die 10 Gebote. Er kommt unter einem unwahrscheinlichen Druck. Und der Christ, der erkennt, ich habe Gerechtigkeit von Jesus. Und meine Ungerechtigkeit, die liegt auf Jesus, der ist frei. Das heisst Christ sein, frei sein. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie ist denn das? Dann kann ich ja einfach Böses tun. Die Gerechtigkeit von Jesus ändert sich nicht. Dann kann ich das nächste Mal im Shop die Sachen nicht zahlen. Die Gerechtigkeit von Jesus ändert sich dadurch nicht. Ich kann im Versteckten Böses tun gegen den, der mir auf den Wecker geht. Das ändert sich doch gar nicht. Macht ihr das nicht? Und ich möchte noch sagen, das ist die falsche Frage. Die Frage, dürfen wir jetzt einfach Böses tun als Christen, ist die falsche Frage. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, stell dir vor, du bist gefesselt, die Fesseln schneiden dir in die Knöchel in den Beinen und in die Handgelenke von den Hängen hinten dran. Du liegst beugt am Boden, es tut weh, du liegst stundenlang dort. Und jetzt kommt einer und durchschneidet deine Fesseln, stellt dich auf die Beine und sagt, hey, du darfst jetzt frei sein. Du bist jetzt ganz frei. Würdest du dann fragen, ja, heisst Freiheit, dass dir jetzt einer ins Gesicht panieren kann? Das ist doch die falsche Frage. Du sagst doch merci. Weil du bist ihm dankbar, du bist ihm freudig und dankbar gesinnt. Und genau so, wenn wir die Freiheit in Jesus haben, sind wir zuerst doch mal dankbar ihm gegenüber. Aber wisst ihr, das ist nur der eine Teil. Man könnte sich nämlich so einen bösen Mensch vorstellen, der ihn fester befreit ins Gesicht schlägt. Der hat man eben den falsch befreit, quasi. Ich habe mal einen Film gesehen, wo die Kinder den Bösen mal rausgelassen haben und nachher hat er sich gegen sie gewendet. Das ist tatsächlich möglich. Aber noch dann ist die falsche Frage. Weil Christsein etwas mehr umfasst, als einfach, dass Jesus uns die Fesseln aufschnitt. Wer zu Christus kommt, von dem sagt die Bibel, dass er ein neues Leben in sich innen überkommt. Darum ist ja die Taufe so wichtig. Wenn wir Menschen taufen, dann zeigen sie damit, mein altes Leben ist in Christus ersäuft worden. Wir dünkeln so unter, bis das Wasser oben wieder zu ist. Und ich bin zu einem neuen Leben mit Christus auferstanden. Dann kommen sie wieder rauf. Nur das Zeugnis ist darum so wichtig und es löst auch in dem, was sich taufen lässt, ganz kraftvoll etwas aus, dass er wirklich das bezeugen kann. Und mit dem Neuwerden legt Jesus in uns hinein den Wunsch, ihm zu gefallen. Das hat nämlich schon der Jeremia gesagt, wo Gott sagt, das mit dem Gesetz, das funktioniert nicht, dass ihr das Gesetz einhalten könnt, aber ich werde mit euch einen neuen Bund schließen. Und der neue Bund beinhaltet, dass ich meine Gebote in euer Herz werde hineinlegen. Und genau das passiert. Ein Mensch, der zu Christus kommt, bei all unserer Unvollkommenheit, ist doch etwas Neues drin, dass wir Gott dienen wollen. Und das macht, dass der Christ in seinem Leben manchmal mehr Kämpfe hat, als der nicht Christ ist. Weil er nämlich einerseits seine alte Natur heisst, man sagt dem das Fleisch, das ist der biblische Fachausdruck, der egoistisch und selbstsüchtig ist und bleibt und dran. Und nachher der neue Mensch, das heisst der Geist, der das Neue hat, der den Wunsch hat, Gott zu fallen. Und der Paulus beschreibt zum Beispiel im Galater 5, schreibt er ganz fest, der Geist und das Fleisch, die sind miteinander im Kampf. Die wollen nicht das Gleiche. Das Fleisch sagt immer noch, der hat mich genervt, aber kommt eins. Und der Geist sagt, nein, ich überwinde das Böse, ich lasse mich nicht alles labiert, aber ich überwinde es durch das Gute. Ich bete jetzt für dich, segne ihn und tue ihm Gutes. Und dann wird die feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, wie die Bibel sagt, um damit zu zeigen, wir werden das Böse überwinden durch das Gute, aber eben durch das Gute auf eine neue Art. Und so gibt es einen Kampf in uns drin. Das ist für jeden Mensch, der von Neuem geboren ist. Das Neue ist da und das Alte bleibt noch ein Stück übrig. Es gibt einen Kampf, den wir haben. Aber der Wunsch, Gott zu dienen, bleibt. Und darum ist die Frage für einen, der zu Christus gekommen ist, ja, darf ich jetzt jedes Böse tun? Nur eine theoretische Frage. Im Wesen in will er gar nicht. Auch wenn wir manchmal merken, dann kommt eben das Fleisch und sagt, hey, das Güte muss jetzt einfach noch sein. Und du weißt, eigentlich sollte es nicht mehr sein. Und du nimmst es gleich. Und so weiter. Ein einfaches Beispiel, das jetzt vielleicht noch nicht gerade so moralisch verwerflich ist. Aber das kannst du auf alle anderen Sachen übertragen. Eben über die Internetseite, die du nicht schauen solltest. Oder über das Wort, das du nicht auch noch sagen einem anderen für ihm weh zu tun. Und so weiter. Und so ist ein neues Gesetz in unserem Herz drin. Nicht mehr eins, wo wir die 10 Gebote drohen, über uns stehen und uns verurteilen und sagen, du längst nicht, du längst nicht, du längst nicht, zehnmal hintereinander. Sondern eines, das in unser Herz gelegt ist. Jesus sagt das im Johannes 13. Dort sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. In unser Herz ist etwas Neues hineingelegt. Etwas Neues, was sich zu dem an dem orientiert, was Jesus für uns da hat. Liebe. Und der Paulus sagt über den Kampf von der alten und der neuen Natur, vom Fleisch und vom Geist, sagt er, wenn ihr nach dem Wesen vom Geist lebt, dann werdet ihr auch Frucht bringen. Und da sind wir wieder bei Johannes 15,5, wo ich am Anfang gesagt habe, wenn wir an ihm bleiben, bringen wir Frucht. Und wie sieht die Frucht aus? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und der letzte Satz, gegen all dies kann kein Gesetz etwas haben. Gott kehrt um. Wir werden von Neuem geboren. Das Gesetz von Christus ist in uns, dass wir lieben. Weil wir an ihm bleiben, bringen wir Frucht. Und wenn wir die Frucht bringen, fangen wir plötzlich von innen raus das, was die 10 Gebote eigentlich gefordert hat von außen, schrittweise immer wie mehr anfangen einhalten. Gott zäumt das Ross von anderen Seite aus. Wenn wir Gebot vor uns oder über uns sehen, dann werden wir erdrückt und schaffen es nie. Wenn wir in uns die neue Geburt haben, das Gesetz von Christus, die Liebe in uns, dann wird die Frucht wachsen und wir werden immer mehr zu diesen Geboten, zu der Erfüllung kommen. Was das Gesetz fordert, wächst als Frucht in uns an. Das ist eine ganz neue Art zu leben, die mit Christus, zu Christus gehört. Hören wir also auf, die eigene Gerechtigkeit hochzuhalten, weil sie nicht taugt, wenn wir den wahren Maßstab sehen. Aber hören wir auch auf, uns selber zu verdammen, wenn wir selber erkennen, dass wir noch unvollkommen sind, wenn wir zu Christus gekommen sind. Das ist auch der Unterschied zwischen Christ und Nicht-Christ. Der Nicht-Christ sagt, ich übernehme selber die Verantwortung von meinen Fehlern. Darum steht auch unter der Verdammnis, unter dem Fluch, unter dem Schaden, weil die Schuld selber trägt. Und andere, die sagen, Jesus hat sie bereits für mich getragen, ich will frei sein von dem und er wird es erleben. Jesus hat alles für uns da. Und so haben wir Zugang zu Gott, so haben wir Zugang zum neuen Leben, so haben wir Zugang zur ganzen Fülle, die in uns Frucht wachsen lässt, sodass wir mehr und mehr zu solchen Menschen werden, die Frucht tragen und so der Geist vom Heiligen Gesetz leben, ohne unter dem Gesetz zu sein und von ihm verurteilt zu werden. Eine ganz neue Dimension vom Leben. Ich weiss, dass sie eigentlich ein Stückchen weit wie Basis vom christlichen Glauben. Aber manchmal vergessen wir das. Ich glaube, die Predigt heute, die soll die Menschen, die ihr Leben Christus nicht gegeben haben, die sich bemühen und vielleicht manchmal schon sich gegenüber selber nicht ehrlich sind und sagen, eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht, weil sie nicht den Mut haben, sich den ganzen Spiegel vorzuhaben. Und dir würde ich sagen, für dich gelten die 10 Gebote. Lies mal, schau mal, ob du immer voll und ganz die 10 Gebote haltest, musst zum Schluss kommen, es reicht nicht. Und dann sagt Jesus, genau darum brauchst du mich. Christ werden muss man nicht, weil man schwächlich ist, weil man ein Schwachstrombubi ist, oder wie man dem sagen soll. Sondern Christ sein, Christus braucht man, Christ werden muss man, weil man merkt, dass man es selber nicht schafft mit einem heiligen, vor Gott gerechten Leben. Und andererseits ist diese Botschaft für uns Christen wichtig, weil wenn wir nämlich, ich bin so einer gewesen, der meint, ich muss, wenn ich Christ werde, muss ich nachher. Und ich bin fast mehr unter Druck gewesen, als ich Christ wurde, als vorher. Aber ich habe es ja gleich nicht geschafft. Und was daraus passiert ist, man wird heuchlerisch. Ein Christ, der nicht aus der Gnade lebt, sondern der Gebot halten wird heuchlerisch. Weil er nämlich von sich selber nicht richtig zugeben kann, dass er es nicht schafft. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Christ völlig und ganz verstanden haben. Gebot sind ein Spiegel. Ich bin gerecht, weil Jesus seine Gerechtigkeit für mich gilt. Und in mir innen ist das neue Gesetz, das Gesetz von Christus, die Liebe. Das neue Wesen, das ich im Geist leben und Frucht bringen kann. Und so wird mein Leben verändert werden. Und dazu möchte ich dich einladen, wo du immer stehst. Vielleicht bist du ein Mensch, der sagt, ich habe bis jetzt meine eigene Gerechtigkeit aufgerichtet. Christus ist nichts für mich, das ist für die anderen, für die Kranken, für die Hilfsbedürftigen. Und du siehst, nein, wenn ich ehrlich bin, hat es auch bei mir nicht gelangt. Auch ich brauche eigentlich, um vor dem Heiligen Gott zu erscheinen, einen Retter. Und das ist heute Morgen dein Tag. Du kannst genau den grossen Tausch machen. Du kannst sagen, Jesus, hier ist all meine eigene Anstrengung, die nicht reicht. Hier sind all die Sachen, sie kommen dir vielleicht in den Sinn, so ein paar Müsterli, wo du das Gebot von Gott gebrochen hast. Hier ist das alles. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist und die Strafe getragen hast. Und dann sagst du, Jesus, ich nehme jetzt deine Gerechtigkeit an. Die völlig perfekte Gerechtigkeit. Und denk daran, Jesus schaut, Gott schaut dir nachher wie durch die Brille an, dass du gerecht bist. Aber vielleicht bist du ein Mensch, der sagt, ja, weil ich Christ bin, muss ich. Und hast gar nicht erlebt, was für eine Freiheit es ist, dass du darfst in Christus einfach sein. Und wenn du unvollkommen bist, darfst du einfach aus der Vergebung immer wieder rausleben. Aber du darfst schon im neuen Gesetz von Christus leben und so in der Liebe wachsen und stärker werden. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der Christ ist, aber sich noch nicht taufen lassen taufen und sagt, ich will das jetzt mal ganz klar bezeugen. Das Alte ist vergangen, das Neue ist in mir, das Gesetz von Christus ist in mir festgehalten. Dann lass dich taufen. Wir haben eigentlich unsere Taufe Ende Juni, Anfang Juli, die wäre eigentlich bereits durch. Aber wenn du von Gott her merkst, dass jetzt für dich die Taufe dran ist, ich glaube, dann bringen wir noch irgendwie die Taufe zustande für dich, weil das wirklich ein wichtiger Punkt ist. Vielleicht bist du Christ, aber stehst immer wieder unter der Verdammnis. Du findest, Christ ist eigentlich mehr Last als Freude. Und ich glaube, das ist wegen dem, weil du immer noch probierst, aus eigener Kraft Gott zu gefallen, anstatt einfach eben weiter eben am Weinstock zu bleiben. Anstatt einfach aus dem Gesetz zu leben, das in dir innen ist. Anstatt einfach auf Christus zu schauen, der dich bereits gerecht gemacht hat. Du dich viel mehr daran orientieren, was Gott für dich da hat. Habt ihr übrigens gesehen bei den 10 Geboten, die für alle gleich an. Du sollst. Bei den 10 Geboten geht es immer um dich. Und beim Christsein geht es immer um Christus. Christus hat deine Sünden getragen und Christus hat dir seine Gerechtigkeit geschenkt. Ein riesiger Unterschied. Und es ist ja dir, dich zu entscheiden, wie du grundsätzlich leben willst, ob du Christ sein oder nicht, und wie du als Christ dein Leben leben willst, aus der Freiheit von Christus oder aus der Last, die du dir selber auflegst. Es ist ja dir, zu entscheiden. Amen. Bitte jetzt.